Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Angekommen. Das Konzept Smart Home setzt sich mehr und mehr durch. Fehlstelle. Protokollübersetzer können in Industrienetzen zum Sicherheitsproblem werden. TikTok-Taktik. Social-Media-Dienste werden zum Spielball der Handelspolitik. Und das digitale Logbuch Sonnencreme-Verschwörung.
Von der Kaffeemaschine bis zum Kühlschrank, vom Staubsauger bis zur Waschmaschine, auch vor dem Haushalt macht ja die Digitalisierung nicht Halt, zumindest in der Theorie. Doch das Smart Home dümpelte ja mehr oder weniger lange vor sich hin. Ein paar Glühlampen wurden da vernetzt, der Fernseher ins Internet gebracht, dem Radio wurde das Streaming beigebracht. Doch das gern gebrachte Beispiel, zum Beispiel des vernetzten Kühlschranks, der selbstständig im Internet den Einkauf erledigt, die Pizza bestellt, bis heute ein Beispiel von wohl eher theoretischer Natur. Dennoch, ins Smart Home kommt Bewegung. Das zeigen aktuelle Studien, die sich mein Kollege Jan Rehm angeschaut hat. Was hat sich denn verändert und was treibt die Entwicklung an, Jan?
Ja, es sind immer mehr Geräte daheim vernetzt. Das ist eine sich gegenseitig antreibende Entwicklung. So statten die Hersteller immer mehr Geräte mit einem Netzwerkzugang aus und die Verbraucher greifen zu und nutzen die Vernetzung. Das zeigen Ergebnisse einer aktuellen Studie des IT-Sicherheitsunternehmens F-Secure aus Finnland, in der 4.400 Personen aus 11 Ländern weltweit befragt wurden. Demnach wünschen sich die Verbraucher auch zunehmend diese vernetzte Funktionalität und die Hersteller kommen dem nach und ermöglichen mehr Funktionalität. Eine einzelne Glühlampe ein- und ausschalten, das hingegen ist wirklich kalter Kaffee. Heiß dagegen, um im Bild zu bleiben, ist die gegenseitige Beeinflussung zahlreicher Geräte, die jetzt langsam möglich wird. Und so entsteht das, was Visionäre schon vor bald 8 Jahrzehnten unter dem Smart Home sich vorgestellt haben, auch wenn sie es da noch das elektrische Haus der Zukunft nannten.
Ja, und dieses elektrische Haus der Zukunft, das soll wohl jetzt richtig durchstarten, jedenfalls meinen das Experten.
Ein Gerät im Heim führte jahrelang die Vernetzung maßgeblich an, meint Paula Al-Sufi vom finnischen IT-Sicherheitsunternehmen F-Secure. Der Fernseher.
Smart TVs, das waren die Killer-App im Connected Home. Und in unserer Studie können wir sehen, dass das gut 2/3 aller Haushalte, so 67%, die haben derzeit ein internetfähiges Fernsehen. Und mit dem Fernsehen, das dann führte zur Schaffung von anderen Smart Home Entertainment Geräten wie Entertainment Centern, Streaming Geräte, Lautsprechersysteme und Spielkonsole und so weiter.
Mittlerweile verlagert sich laut der Studie, für die Al-Sufis Unternehmen mehr als 4000 Menschen befragte, der Trend weg von den Unterhaltungsgeräten. Eine zweite Welle des Smart Homes sei gestartet, so Al-Sufi. Der Wegbereiter dafür seien die smarten Lautsprecher mit Sprachsteuerung. Sie ermöglichten eine komfortable Steuerung der Funktionen. So ziehen in die Haushalte nun Geräte ein, die eher einen praktischen Nutzen aufweisen und mehr Funktionalität.
Das sind mehr Geräte, die jeden dann unterstützen zu Hause, wie zum Beispiel diese Thermostaten, dass die helfen, die Temperatur zu regulieren und sparen vielleicht Kosten dadurch, dass da eine optimale Temperatur gibt, wenn die Leute nicht zu Hause sind und wenn sie wieder da sind, können da ein bisschen eine höhere Temperatur gesetzt werden oder Sicherheitssystem oder diese intelligente Türschlösser. Dass es geht mehr um die Heimautomatisierung und das zu intelligenter zu machen und nicht mehr so viel über das Unterhaltung und Entertainment.
Ein Treiber der Entwicklung ist auch ein gesteigertes Bewusstsein für Umweltschutz und Ressourcenverbrauch. Das sieht auch der deutsche IT-Branchenverband Bitkom so, der derzeit ebenfalls eine aktuelle Studie zum Smart Home auswertet. Und der Verband macht einen weiteren Trend aus, so Sebastian Klöß vom Bitkom.
Ein Riesentrend im Smart Home sind derzeit Roboter. Also in immer mehr Haushalten ziehen jetzt die kleinen smarten Helfer ihre Bahnen, saugen, putzen die Fenster oder mähen draußen den Rasen. Außerdem, riesengroßer Trend, ist die fortschreitende Vernetzung im Smart Home. Immer weitere Geräte im smarten Zuhause werden miteinander verknüpft, sodass eigentlich aus dieser Fragmentierung letztendlich ein großes Smart Home entsteht.
Die Experten sind sich einig, das Smart Home an sich und die verschiedenen Systeme wachsen zusammen. Jetzt würden zunehmend Szenarien Realität, die sich lange nicht durchsetzen konnten, meint Klöß. Etwa das Ambient Assisted Living, also das digital unterstützte Leben im Alter daheim.
Zum einen wirklich über die bessere Vernetzbarkeit von Systemen von verschiedenen Herstellern, sodass auch da natürlich im Ambient Assisted Living einige Hürden abgebaut werden. Und zum anderen, glaube ich, ist es so, dass immer mehr Ältere auch ziemlich vertraut sind mit smarter Technik, sodass so die Berührungsängste jetzt plötzlich zu Hause eben vielleicht auch ein Tablet zu haben, über das dann das Smart Home gesteuert wird, deutlich sinken. Sodass da die Akzeptanz, glaube ich, von älteren Nutzern gegenüber dem Smart Home und smarten Systemen sehr stark wachsen wird.
Doch gerade an der Vernetzbarkeit und dem Zusammenspiel der zahlreichen verschiedenen Systeme haperte es in der Vergangenheit massiv. Es herrschte eine babylonische Sprachverwirrung wegen der unterschiedlichen de facto Standards. Auch die technische Basis war alles andere als kompatibel zueinander. Paula Al-Sufi und ihre Kollegen haben diesbezüglich aber Bewegung wahrgenommen.
Da gibt es natürlich sehr viele Entwicklungen in der zweiten Welle, und das ist die Verbundenheit, dass diese Geräte miteinander reden. Es gibt sehr viele Ökosysteme von Apple, von Google, von anderen. Natürlich sind da noch viele unterschiedliche Ökosysteme, aber der Kunde kann das schon heute etwas leichter für sich machen.
Nun, wie steht es denn mittlerweile um diese sogenannte Interoperabilität, also um die Fähigkeit von Geräten unterschiedlicher Hersteller zusammenzuarbeiten, Jan?
Also noch ist es darum eher schlecht bestellt. Innerhalb eines Systems klappt das auch über Technologiegrenzen hinweg ganz gut und innerhalb einer Technologie klappt es auch immer besser. Aber den großen Durchbruch, den hat es bis heute noch nicht gegeben. Das könnte sich aber in absehbarer Zeit ändern, denn die Größen der Tech-Branche wie Amazon, Apple, Google und die Zigbee Alliance sowie deren Partner wie NXP, Samsung oder auch IKEA, um nur einige zu nennen, haben sich Ende vergangenen Jahres zum Project Connected Home over IP zusammengetan und wollen erreichen, dass alle Geräte, die Wi-Fi, Bluetooth Low Energy oder Thread, eine hierzulande unübliche Bezeichnung für den IEEE-Funkstandard 802.15.4 sprechen, sich verstehen und gemeinsam gesteuert werden können. Nun könnte man einwenden, dass es solche Bemühungen schon gab. Zum Beispiel setzt die Branche der Hausvernetzung seit Jahren auf Techniken wie zum Beispiel KNX. Die konnte aber bis heute nicht recht in die Welt der Consumer Electronics vordringen. Hier beherrschen die genannten Wi-Fi, Bluetooth und etwas abgeschlagen auch deckt ULE das Geschehen.
Ja, wo Sie gerade die Zusammenarbeit über Vernetzung beschreiben, Jan, die scheiterte ja in der Vergangenheit auch durchaus daran, dass die Knappheit an IPv4-Adressen durch verschiedenste Techniken mehr oder weniger kaschiert wurden. Die waren dann aber recht komplex und wirklich verbraucherfeindlich.
Ja, da haben Sie recht, Manfred. Auch dank des Drucks, den die noch junge Allianz der Branchenriesen ausüben wird, wird der Nachfolgestandard IPv6 wohl durch das Smart Home noch mehr Aufwind bekommen. Denn wenn die Geräte wirklich nahtlos zusammenarbeiten sollen, dann müssen sie direkt kommunizieren können, egal ob sie per Kabel, Wi-Fi oder Mobilfunk ins Netz gehen. Und das klappt nur mit IPv6 vernünftig. Der Bitkom sagt, das Thema wird in den kommenden Jahren massiv an Bedeutung zunehmen. Gut, wer da daheim schon entsprechend seinen Router entsprechend konfiguriert hat und einen Netzanbieter hat, der ebenfalls IPv6 korrekt umsetzt.
Über Jahre erwarb sich ja Smart Home den Ruf, in Sachen Sicherheit und Privatsphäre ein ziemliches Fiasko zu sein. Ist das immer noch so?
Ja und nein. Also klar ist, es gibt immer noch Massen an unsicherer Hardware im Segment Smart Home, aber so ziemlich alle namhaften Hersteller haben das Risiko erkannt und steuern gegen. Das müssen sie auch, denn die Studie hat auch ergeben, dass gerade IT-Sicherheit, Privatsphäre und die Angst, gehackt zu werden, noch immer die größten Sorgen derer sind, die ihr Zuhause zum Smart Home gemacht haben und planen, dies zu tun. Die Studie ergab außerdem, dass die Verbraucher durchaus gewillt sind, für mehr Sicherheit auch zu bezahlen. Also einerseits natürlich in Form eines höheren Anschaffungspreises, aber durchaus auch für Lösungen, die zwischengeschaltet im Heimnetz, ähnlich wie der Virenscanner auf dem PC oder die Firewall im Router, darauf achten, dass privat bleibt, was privat bleiben soll und Zugriffe von außen scheitern. F-Secure sieht hier Chancen auch für ganz neue Anbieter, aber auch für die etablierten Netzanbieter, die die Absicherung des Smart Homes als Service für ihre Kunden anbieten könnten.
Über neue Impulse im Smart Home-Bereich sprach ich mit Jan Rehm. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Nicht nur im modernen Heim wird vernetzt, was sich irgendwie mit einer Kommunikationsschnittstelle ausrüsten lässt, sondern auch in der Produktion. Moderne Maschinen sind zwar schon lange computerisiert und auch fernsteuerbar, aber vernetzt waren sie eigentlich nur unter sich und nicht mit dem Rest der Firma. Seitdem aber überall das Industrie 4.0-Konzept Einzug hält und der Fertigungspakt mit der Produktplanung reden soll, da wird alles über das Internetprotokoll vernetzt. Und genau da gibt es eine gefährliche Schwachstelle am Übergang von Internetprotokoll zu den Protokollen in der Maschinensteuerung. Die sogenannten Protokollumsetzer führen ein Aschenputtel-Dasein, das gefährliche Einfallstore öffnen könnte. Das Sicherheitsunternehmen Trend Micro hat sich solche Protokollumsetzer angesehen. Udo Schneider, was haben Sie denn festgestellt?
Man muss heute überlegen, wenn man sich heutige neue Maschinen anschaut, da werden ja teilweise noch Protokolle und Vernetzungsmechanismen benutzt, die einfach 10, 15 Jahre alt sind. Und das ist an sich auch nichts Schlechtes, weil die haben sich bewährt, die funktionieren, aber die sind halt nicht so einfach an moderne, ich nenne es mal IT-Infrastruktur anzubinden. Das heißt, wenn ich eine Maschine habe, die seit 15 Jahren gebaut wird, die ihren Dienst verrichtet und die, ich möchte aber diese Maschine an eine moderne grafische Oberfläche anbinden oder möchte sie vielleicht mit meinem ERP-System vernetzen, dann brauche ich halt irgendjemand, der zwischen diesen beiden Welten übersetzt. Und das gilt sowohl für, ich sag mal, die neuesten IT-Systeme als auch für die ältesten Maschinen, weil einfach, wie gesagt, im Maschinenumfeld sehr häufig noch sehr alte Protokolle und sehr alte Vernetzungsmechanismen genutzt werden.
Und welche Probleme konnten Sie bei diesen Protokollumsetzern feststellen?
Nun, ich würde sagen, mal abgesehen von den technischen Schwierigkeiten ist, glaube ich, in den meisten Fällen das Problem, dass die Wahrnehmung dieser Protokollumsetzer nicht wirklich eine sehr große ist. Das sind halt, wenn man sich so einen Schaltschrank mal anschaut, das ist im Grunde genommen ein zigarettenschachtelgroßes Gerät, das beispielsweise zwischen Netzwerk und einem seriellen Bus übersetzt. Und man nimmt einfach diese Geräte nicht als kritisch wahr. Leider ist es aber so, dass diese Geräte halt gerade eben, weil sie übersetzen, weil sie teilweise auch fehlerhaft übersetzen, eine sehr kritische Funktion haben. Und da muss man einfach sagen, dass die Wahrnehmung dieser Geräte nicht, ich sag mal, ihrem potenziellen Schaden entspricht.
Das heißt, da also IT-Sicherheitsverantwortliche gucken vielleicht nicht genügend drauf. Und das, obwohl diese Geräte eben halt auch handfeste technische Schwachstellen haben.
Ich würde sagen, sowohl die IT-Verantwortlichen als auch die Verantwortlichen für die Produktion haben diese Geräte einfach nicht auf dem Radar. Aber aus Sicht eines potenziellen Angreifers ist das geradezu ein Schatz an Angriffsmöglichkeiten und an Möglichkeiten, auch Informationen entsprechend zu extrahieren.
Welche Möglichkeiten ergeben sich denn für Angreifer?
Nun, für einen Angreifer, das Erste, was der Angreifer machen kann, im einfachsten Fall ist es, Schwachstellen in der Übersetzung auszunutzen. Sie müssen sich einen menschlichen Übersetzer überlegen. Wenn der einen deutschen Satz hört, der einfach überhaupt keinen Sinn macht, dann würde er sich vielleicht weigern, den zu übersetzen. Oder ihn aber, wenn er die Intention der Übersetzung kennt, vielleicht sogar richtig übersetzen. Wenn ich so einen Protokollumsetzer habe, der aber einfach falsch übersetzt, der semantische und syntaktische, nenn ich es mal, Fehler einfügt, dann kann das sein, dass ich auf der einen Seite sage, bitte setz die Temperatur auf 200 Grad Celsius. Was aber auf der anderen Seite rauskommt, sind, bitte setz die Temperatur auf 1800 Grad Celsius. Das ist natürlich, sag mal, in keiner Variante wirklich gut. Und das ist etwas, was man einfach adressieren muss. Das heißt, ich kann auf der einen Seite dafür sorgen, dass die Übersetzer falsch übersetzen. Ich kann, wenn ich will, auch gerade bei den besseren Übersetzern, kann ich nenne es mal die Übersetzungstabelle auch auslesen und damit ein sehr gutes Bild davon bekommen, was wirklich auch an Geräten in der Produktion verwendet wird, wie diese konfiguriert sind. Das ist für mich als Angreifer natürlich auch Gold wert, gerade wenn ich richtig, richtig Schaden anrichten möchte. Ich kann beispielsweise verhindern, dass Bedienerpersonal überhaupt, nenn es mal, passende Werte oder passende Informationen sieht. Das heißt, ein Bediener schaut auf sein Bedienpanel und sieht beispielsweise keine Temperatur mehr. Oder ein Bediener ist nicht mehr in der Lage, über das Bedienpanel das Gerät zu steuern, weil der Protokollumsetzer dazwischen entweder A, falsche Werte liefert oder die Werte einfach nicht weitergibt. Das heißt, hier kann ich ganz vielseitig in die Interaktion eingreifen und ich kann, wenn es ganz schlimm kommt, auch, ich sag mal, die Interaktion völlig ohne Bediener durchführen. Das heißt, ohne dass ein Bediener irgendwas macht, ohne dass ein Prozess gesteuert wird, geht auf einmal die Temperatur von 200 auf 800 Grad hoch.
Treten denn diese Probleme bei der Umsetzung von Internetsprache in die Maschinensprache der einzelnen Geräte in zum Beispiel einem Unternehmen, treten diese Probleme nur bei vereinzelten Produkten auf oder handelt es sich hier um ein systematisches Problem der Protokollumsetzer?
Wir haben uns natürlich nicht alle auf dem Markt befindlichen Protokollumsetzer angeschaut. Wir haben uns eine große Auswahl an Umsätzen angeschaut und wir haben auf der einen Seite natürlich Schwachstellen gefunden, die sehr produkt- oder sehr herstellerspezifisch sind. Das heißt, da kann man nicht verallgemeinern. Aber es gibt auch durchaus, ich nenne es mal Lücken oder Schwachstellen in der Art, wie diese Protokollbesitzer konzeptioniert sind, weil sie halt einfach nur als dummes Gerät wahrgenommen werden. Und das sind Schwachstellen, die man eigentlich fast durch die Bank in der einen oder anderen Variante finden kann. Das heißt, sie können nicht davon ausgehen, dass sie eine generische Schwachstelle jetzt mal auf allen Protokollumsetzern aller möglichen Firmen direkt anwenden können. Wenn sie aber wissen, wie die Schwachstelle funktioniert, wie der Gedanke dahinter ist, können sie die Schwachstelle leicht abändern und haben dann bei, ich sag mal, 90% oder mehr der Geräte dann trotzdem Erfolg.
Protokollumsetzer und ihre Tücken, darüber sprach ich mit Udo Schneider von Trend Micro. Bislang hatte TikTok in, ja, so etwas wie einer Aufmerksamkeitsnische gelebt. Nur selten wurde der Social-Media-Dienst und das chinesische Unternehmen dahinter namens ByteDance wegen umstrittener Datennutzungspraktiken angegriffen. Dagegen standen die amerikanischen Unternehmen wie Facebook oder Google geradezu unter Dauerbeschuss. Jetzt aber hat US-Präsident Donald Trump den Ton gegen China ein weiteres Mal verschärft und am Freitag eine Verfügung erlassen, die es US-Bürgern verbietet, mit dem TikTok-Mutterunternehmen ByteDance Geschäfte zu machen. Die Begründung, die besonders bei Jugendlichen beliebte App stelle eine Bedrohung der nationalen Sicherheit dar. Und gleichzeitig versucht Microsoft, Teile des TikTok-Geschäftes zu übernehmen. Marco Schuler in San Francisco, da erhöht wohl Trump den Druck auf die gerade laufenden Übernahmegespräche zwischen Microsoft und ByteDance, oder?
Ja, bis Mitte September, so hat Microsoft-Chef Satya Nadella angekündigt, wolle er einen Vertrag mit ByteDance erreicht haben. Ziel ist es, die TikTok-App für die USA, Kanada, Australien und Neuseeland zu übernehmen. Gerüchteweise ist Microsoft wohl auch an der Übernahme des Europageschäfts von TikTok interessiert. Die Befürchtung amerikanischer Sicherheitskreise ist, dass das chinesische Regime TikTok-Daten abschöpfen könnte, zum Beispiel um groß angelegte Bewegungsprofile von US-Amerikanern zu erstellen oder um Namen und Adressdaten zu nutzen.
Viele Beobachter hat ja verblüfft, dass von dem Trumpschen Dekret jetzt noch ein zweites Unternehmen aus China betroffen ist, nämlich Tencent.
Ja, das stimmt. Das könnte von der Tragweite sogar sehr viel schwerer wiegen, ist aber im Nachrichtentrubel der vergangenen Tage etwas untergegangen. In dem Dekret wird auch explizit Tencent erwähnt. Das ist der zweitwertvollste Tech-Konzern Asiens nach Alibaba. Tencent wird mit 686 Milliarden US-Dollar derzeit bewertet. Das Unternehmen ist vor allem für seine Chat-App WeChat bekannt. Sie kommt allein in China auf 1 Milliarde Nutzer, in den USA dagegen auf deutlich weniger. Nur 1,5 Millionen Menschen sollen diese App dort benutzen. Dennoch besagt dieses Dekret, dass in 45 Tagen das Geschäftemachen mit Tencent in den USA verboten sein soll. Eines ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen: TikTok hat zwar seinen Hauptsitz in Peking, die App gibt es aber nicht auf dem chinesischen Markt, weil sie den Zensurbedingungen der chinesischen Regierung nie und nimmer standhalten könnte. WeChat dagegen ist eine der wichtigsten Apps in China. Darüber kann man nicht nur chatten, sondern zum Beispiel auch Dinge kaufen und ganze Finanztransaktionen abwickeln.
Wieso aber geht Trump gegen Tencent vor, das in den USA, wie Sie sagten, gerade mal 1,5 Millionen Nutzer hat?
Ja, das haben sich viele Beobachter auch hier im Silicon Valley gefragt, was Trump damit bezweckt. Zum einen läuft hier der Präsidentschaftswahlkampf. Trump will sich als starker Mann zeigen, der vom Coronavirus nur als China-Virus spricht. Und wenn man dann öffentlich noch solch einen beliebten Dienst wie TikTok angreift, dann gibt es natürlich viele Schlagzeilen und lenkt vom eigenen Versagen bei der Corona-Pandemie ab. Zum anderen ist Tencent und sein WeChat für den US-Markt unbedeutend. Das chinesische Unternehmen ist aber in vielen US-Unternehmen investiert. Es hält zum Beispiel 12% an Snapchat. Es besitzt viele US-Firmen, die Computerspiele entwickeln. Es ist aber auch ein großer Finanzier von Hollywood-Produktionen wie Wonder Woman oder Top Gun Maverick, ein Film, der bald in die Kinos kommen soll. Apple hat eine Partnerschaft mit Tencent und bietet die WeChat-App in seinem App-Store in China an. Wenn Apple diese App nun aus seinem chinesischen Angebot nehmen müsste, wenn also diese 45 Tage abgelaufen sind, hätte das nämlich auch große Auswirkungen auf den Verkauf der iPhones in China, denn WeChat gehört dort quasi zur Grundversorgung. So ganz macht dieses Dekret also keinen Sinn, denn es könnte US-Unternehmen wie zum Beispiel Apple schaden.
Das heißt, Startups in den USA dürfen also zum Beispiel nicht mehr auf Investitionen von Tencent hoffen?
Genau. Die Trump-Regierung sagt, und da ist etwas dran, US-Unternehmen wird seit Jahren der Zugang zum chinesischen Markt verwehrt. Google, Facebook, Twitter, aber auch Zeitungen wie die New York Times, die kann man in China online nicht nutzen, weil sich diese Unternehmen auch weigern, sich an die Zensur in China zu halten. Weshalb, so sagt die US-Regierung, sollen wir dann unseren Markt für chinesische Unternehmen uneingeschränkt öffnen, wenn nicht dasselbe Recht auch für US-Unternehmen in China gilt.
Diese Woche hat ja Facebook auf seiner Fotoplattform Instagram eine neue Funktion freigeschaltet. Die ist TikTok sehr ähnlich. Sie heißt Reels. Könnte Facebook da eventuell der lachende Dritte sein?
Ja, da muss man sicherlich die Gespräche zwischen Microsoft und ByteDance abwarten, um hier eine belastbare Aussage treffen zu können. Aber natürlich spekuliert der Konzern, angeführt von Mark Zuckerberg, darauf, die Phase der Unsicherheit für sich zu nutzen, um Nutzer von TikTok zu sich herüberzuziehen. Das Ganze entbehrt auch nicht einer gewissen Ironie, denn vor gut anderthalb Wochen hat sich Facebook-Chef Zuckerberg noch vor dem US-Kongress dagegen gewehrt, andere Geschäftsideen zu kopieren. Das war, wie wir jetzt natürlich wissen, glatt gelogen.
TikTok und der US-Präsident. Informationen von Markus Schuler. Danke.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 19595.
Was wollen Sie?
Seit wann siehst du mich?
Seit heute Nacht sieze ich alle.
Hast du gefeiert?
Knacki, es war nur zu heiß. Und die Waschmaschine...
Was? Die Sonnencreme-Verschwörer sind jetzt auch bei dir?
Eher Waschmaschinen-Verschwörer. Schleudern ohne Ende. Heute Nacht um 3:30. Das bei dieser Hitze.
Hitzeverschwörung. Dahinter steckt die Sonnencreme-Verschwörung.
Aber es ist doch heiß. Sogar nachts, wenn ich von der Waschmaschine...
Es ist nicht heiß. Hitze ist eine Erfindung der Regierung. Meine zwei weltweit bekannten Hausärzte sagen, echte Hitze gibt's gar nicht. Dahinter steckt die Sonnencreme-Industrie. Und Bill Gates.
Bill Gates?
Ja, Bill Gates hat Waschmaschinen durchgeimpft mit Stuxnet 4.0. Auch in deinem Smart Home. Die schleudert so lange, bis du mürbe bist und Sonnencreme kaufst. Dabei weißt du doch selbst, Sonnencreme braucht niemand, sagt mein weltbekannter Hausarzt. Schütze dich lieber vor 5G-Strahlen. Kannst du doch nachlesen. Steht in jedem Internet.
Ja, ja, Knacki, weil mit Sonnencreme die von Bill Gates vergifteten Chips besser unter die Haut flutschen in unsere Hirne.
Ja, du Schaf, wach auf.
Musst du mir nicht sagen. Die Hitze und die Waschmaschine...
Nee.
Ding Dong.
Ding Dong?
Einfach Ding Dong rufen, wenn Trump TikTok sagt und verbietet.
Verbietet er ja nicht, weil dann müsste er das Internet abschalten. Trump macht China doch nur ein großzügiges Kaufangebot.
Großzügiges Kaufangebot? So eins, das niemand ablehnen kann? Woher kenne ich das nur?
Von Bruno. Bruno, der alte Mafiose, sitzt deswegen noch heute im Knast. Der mit seinen Schlägertypen. Nervige Waschmaschinen beruhigst du heute virtuell mit einer Pizza für einen Elektriker oder einer für einen Schlüsseldienst, um wieder reinzukommen in dein Smart Home.
Keine Dunkelmänner mehr, die Adressen von Urlaubskoffern ihren Knacki-Freunden nach Deutschland schicken?
Längst digitalisiert. Urlauber brauchst du heute nicht mehr. Kellner knipsen Kneipenlisten ab. Und wenn du noch am Nachttisch knusperst, ist Kollege Knacki längst fertig.
Und wenn ich mein autonomes Auto, während ich futtere, öfter langsam am Smart Home vorbeifahren lasse?
Das wirkt garantiert. Noch niemand kennt Datenlöcher besser als Einbrecher.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Daten infizierter Corona-App-Nutzer werden auf Papier notiert. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Der Grund dafür ist, dass die als besonders datensparsam angekündigte App nicht wie geplant funktioniert. Eigentlich sollten Infizierte ihr Testergebnis über ein pseudonymes Verfahren mit QR-Codes an die App melden. Doch das klappt laut einem Bericht des Spiegels bei der Hälfte der Testlabore derzeit nicht. Daher müssen viele Nutzer ihr Testergebnis samt Namen und Telefonnummer über eine Hotline durchgeben. Diese Daten würden auf Papier notiert und spätestens nach 60 Minuten in einem Schredder vernichtet, sagte ein Telekom-Sprecher dem Nachrichtenmagazin.
Twitter will Politiker und staatsnahe Medien kennzeichnen.
Unter den Konten hochrangiger Minister, Diplomaten und Regierungssprecher steht ab sofort der Hinweis, dass es sich um Regierungsaccounts des jeweiligen Staates handelt. Derzeit betrifft das nur Konten aus Staaten, die einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat haben. Accounts staatsnaher Medien markiert Twitter ab sofort ebenfalls und empfiehlt sie zudem nicht mehr anderen Nutzern. Als staatsnah definiert das soziale Netzwerk Medien, bei denen Staaten die redaktionellen Inhalte kontrollieren. Nicht in diese Kategorie fallen etwa die BBC oder das amerikanische National Public Radio.
TikTok kündigt inmitten der Verkaufs- und Verbotsdebatte ein europäisches Rechenzentrum an.
Die Anlage soll in Irland entstehen, 420 Millionen Euro kosten und ab dem Jahr 2022 die Daten europäischer Nutzer speichern. Das kündigte der chinesische Konzern ByteDance an, zu dem die vor allem bei Jugendlichen beliebte Videoplattform gehört.
Die Videospielbranche profitiert von der Corona-Krise.
Der Anbieter Activision Blizzard steigerte seinen Umsatz im vergangenen Quartal um knapp 40% im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl aktiver Nutzer wuchs in diesem Zeitraum von 102 auf 125 Millionen. Bei Take-Two Interactive stieg der Umsatz derweil um 54%. Beide Unternehmen konnten zudem ihren Gewinn deutlich steigern.
Iraner und Russen haben ominöse Textnachrichten zur Wahl in den USA erhalten.
In den Textnachrichten in Iran stand auf Farsi, dass die USA bis zu 10 Millionen Dollar für Hinweise auf ausländische Manipulationen ihrer Wahlen zahlen würden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Russische Staatsbürger sollen ähnliche SMS erhalten haben. Wie viele derartige Nachrichten verschickt wurden und wer die Urheber sind, ist nicht klar.
Sicherheitsforscher haben Internet-Satelliten abgehört.
Das Team der Oxford University und der ETH Zürich hat seine Methode auf der diesjährigen DEFCON-Konferenz präsentiert. Die Forscher hatten unter anderem Informationen zu E-Mail-Konten abgefangen, sowie Zugangsdaten von Windkraftanlagen und persönliche Informationen eines Technikers, der ein Schiff reparieren sollte. Die Datenströme sollten eigentlich Passagiere und Crewmitglieder auf Schiffen und Flugzeugen erreichen. Laut den Forschern waren sie jedoch nicht verschlüsselt und konnten mittels Hardware im Wert von wenigen 100 Euro abgefangen werden.
Sternzeit, 8. August. Albert Jones, der größte Amateurastronom. Dass sich auch mit Amateurinstrumenten wichtige Beiträge zur Himmelsforschung leisten lassen, bewies kaum einer so gut wie Albert Jones, der morgen vor 100 Jahren auf die Welt kam. Gut 70 Jahre lang hat der Amateurastronom aus Neuseeland nahezu jede klare Nacht an den Himmel geblickt. Albert Jones benutzte ein Teleskop mit rund 30 cm Durchmesser. Er hat möglichst oft die Helligkeit veränderlicher Sterne bestimmt, allein mit dem Auge durch den Vergleich mit benachbarten Objekten. Seine exzellenten Daten helfen vielen Profi-Astronomen, die sich mit der Physik dieser Sterne beschäftigen. Denn an großen Sternwarten sind langfristige Messreihen kaum möglich. Albert Jones hat in seinem Leben mehr als eine 500.000 Helligkeitsschätzungen solcher Sterne durchgeführt. Eine unglaubliche Zahl, der kaum jemand sonst auch nur nahe kommt. Er galt als einer der erfahrensten visuellen Himmelsbeobachter überhaupt. Ende 1946 hatte er bei seinen Messungen zufällig einen Kometen entdeckt. Im Jahr 2001 gelang ihm dies noch einmal. Damit hält Albert Jones zwei Rekorde. Nie zuvor ist einem 80-Jährigen eine Kometenentdeckung gelungen und noch nie hat sich jemand im Abstand von mehr als 54 Jahren in die Entdeckerliste eingetragen. Zudem hat er die Supernova 1987a in der großen Magellanschen Wolke mitentdeckt. Albert Jones, der wohl größte aller Amateurastronomen, ist 2013 im Alter von 93 Jahren gestorben.
Aufklären oder anordnen, darf der Staat zur Gesundheit zwingen? Das ist gleich bei Streitkultur unser Thema hier im Deutschlandfunk. nach den Nachrichten um 5 nach 5. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.